Erntedank. Ich habe die Story schon mal erzählt, aber einige kennen sie noch nicht. Saß mal einer über dem Kreuzworträtsel und hat schon relativ viel gelöst. Aber dieses eine Wort, das findet er absolut nicht raus. Form der Vergeltung steht da. 4 Buchstaben. Rache kommt ihm als erstes in den Sinn. Hat 5. Wut hat nur 3. Krieg passt nicht. Zorn und Hass, ja, passen nicht mit den Buchstaben zusammen, die er schon hat. Er sucht also weiter seine Form der Vergeltung. Dann kommt ihm die Erleuchtung. Er könnte Vergeltung ja mal von der anderen Seite, von der positiven Richtung aussehen. Dank. Und der passt senkrecht und waagerecht. Es ist so typisch für uns, dass wir beim Wort Vergeltung immer als erstes mal so die negativen Dinge im Ohr und im Kopf haben, nicht wahr? Bevor wir überhaupt nur darauf kommen, irgendwie Dank in Erwägung zu ziehen. Dank ist offensichtlich eine Sache, die nicht automatisch abläuft, die nicht einfach von selber so kommt. Da muss man sich schon hin erziehen. Es gibt in der Bergpredigt einen Abschnitt, der ist in der Lutherbibel direkt überschrieben mit den Worten vom Vergelten. Das ist Matthäus 5, die Verse 38 bis 42. Und diese Verse möchte ich mit euch heute Morgen gerne mal durchgehen. Wir können hier direkt ablesen, wie Jesus sich das vorstellt, wie es sein soll, wenn Dankbarkeit unsere Form der Vergeltung ist. Wenn wir mit Dankbarkeit Gott und anderen Menschen begegnen und was für Konsequenzen das für unseren Alltag haben soll, wenn wir uns in all dem, was uns begegnet, von Dankbarkeit auch bestimmen lassen. Wir dürfen sozusagen direkt einen Blick auf die Werte Jesu tun, wo er sagt, das ist mir wertvoll, das steht im Mittelpunkt, das ist wichtig, das stellt auch bei euch in die Mitte eures Lebens. Und weil ja unsere Werte gerade so unser Oberthema sind, wo wir uns so ein Stückchen das erstmal nähern, wir haben noch vor, dafür ein Material zu entwickeln, das ist noch nicht so weit, aber ich habe gedacht, ich bringe schon mal so ein paar Anklänge einfach dran, dass wir das ein bisschen verinnerlichen und auch schon mal so einen Bezug dazu bekommen. Wir fragen uns ja, was sollen unsere Werte als Gemeinde sein? Und ich habe geschaut, so wie wir diesen Bibeltext und die Gedanken Jesu einordnen können in das Werteraster, das wir uns zurzeit geben. Machst du noch mal einmal an, hier sind ja so diese Werte, wie wir sie zurzeit entwickeln, in Church Tools im Moment für jeden von uns nachzulesen, bald sicherlich auch auf der Homepage. Es wird auch noch ein Stückchen dran gearbeitet und gefeilt. Es ist noch nicht alles bis ins Letzte wirklich fertig und richtig. Aber ich denke schon mal, dass wir uns damit auseinandersetzen können und sollen, was denn die Werte sind, was uns als Gemeinde hier prägt, was uns auch ausmachen soll. Und wir finden dort Liebe und dann auch noch einen ganzen Text dazu, Gemeinschaft, Beziehung habe ich dazu gesetzt, Entwicklung und Begeisterung. Und wie ihr schon seht, ich glaube, dass das, was Jesus hier sagt, gerade auf diesen zweiten Wert heute abzielt, auf den Wert der Gemeinschaft, auf den Wert, wie man Beziehungen lebt, wie wir miteinander umgehen. Und da hat er ein paar ganz, ganz wichtige Dinge dazu anzumerken, wie Leben miteinander gelingen kann. Ich lese noch mal einmal kurz vor, was hier wir aufgeschrieben haben, einfach unter diesem Wert Gemeinschaft, unter diesem Begriff. Wir sind als Gemeinde hier von einer Gruppengemeinschaft geprägt, die generationenübergreifend gelebt wird. Das ist unsere Geschichte. Da sind wir auch so ein bisschen stolz drauf, dass das so ein Stückchen auch gelingt, dass verschiedene Generationen hier zusammenkommen. Es gibt andere Gemeinden, es gibt andere Konzepte, die direkt auf junge Leute ausgerichtet sind oder meinetwegen auch irgendwo über die Jahre irgendwann zu einer Seniorenkirche geworden sind. Wir haben uns das so als Ziel gesetzt und auch so sehen wir auch als eine Führung Gottes, dass wir so generationenübergreifend miteinander hier Gemeinde bauen wollen und Gemeinde bauen dürfen und können. Das bedeutet, wir gehen offen auf andere zu, ja, versuchen wir zumindest. Wir wünschen uns für jeden Einzelnen praktische, zuhörende und auch geistliche Beziehungen. Ihr könnt das nicht unbedingt alles lesen, das ist ein bisschen klein geschrieben, aber hier steht noch so angehängt, das sind nicht unbedingt Freundschaften. Das kann man leider nicht machen. Das ist manchmal so ein bisschen das Missverständnis, dass Leute dann kommen und sagen, kannst du mir nicht irgendwie einen Freund besorgen? Also nicht mit diesen Worten, aber so dieses Empfinden haben. Freundschaften ist nochmal ein bisschen was anderes, wo man wirklich auch mit selber schauen muss, wo connectet sich was, wo verbindet sich was. Aber als Gemeinde wollen wir Beziehungen leben, geistliche Beziehungen leben, wo man ehrlich und offen miteinander umgehen kann. Und noch ganz wichtig, dabei verbindet uns die Beziehung zu Jesus nicht eine in allen Punkten einheitliche Lehre. Das war mal anders. Vor vielen, vielen Jahrzehnten, da hat sich Gemeinde Gottes darüber definiert, dass sie gesagt hat, so, wir haben eine Erkenntnis und diese Erkenntnis, die ist uns allen zu eigen und deswegen sind wir richtig und deswegen sind wir gut und deswegen gibt es uns. Das hat sich einfach auch ein Stückchen gewandelt im Laufe der Zeit und wir leben miteinander einfach eine Beziehung zu Jesus, das ist das, was uns verbindet. Es gibt lehrmäßig inzwischen ganz verschiedene Einflüsse, die aus verschiedenen Gemeinschaften auch kommen, aus denen ja auch wir selber kommen. Ja? Und hier wird nicht einfach irgendwas glatt gebügelt, wo wir sagen, so jetzt müsst ihr alle das und das glauben und dann gehört ihr zur Gemeinde Gottes, sondern wir stellen Jesus Christus in die Mitte. Er ist derjenige, der unsere Hoffnung ist, der unser Retter ist, der unser König ist. Und wenn du das sagen kannst, dann bist du schon ganz, ganz dicht dran. Und dann können wir einfach drüber sprechen, was es bedeutet, auch einfach zu dieser Gemeinde zu kommen. Oh Leute, das wollte ich alles überhaupt nicht sagen. Ja, egal. Muss vielleicht auch mal gesagt werden. So, wir wollen uns jetzt mit diesen Gedanken Jesu beschäftigen und uns auf diesen Wertgemeinschaft beziehen und schauen, was er zum Wertgemeinschaft eben sagt. Ich muss uns allerdings dabei warnen, wenn ich sage, so wir schauen alle auf Jesus und finden alle toll, was er ist und was er macht. Hört sich gut an, nicken sie alle. Aber habt ihr mal reingeguckt, was der so sagt? Das ist nicht normal. Das ist nicht alles so wie immer. Das ist ziemlich herausfordernd. Und das sind vier Bereiche, die uns Jesus nennt. Mal gucken, ob wir heute durch alle durchkommen, wenn ich so weiter rede. Das Erste. Jesus sagt hier etwas geradezu Unglaubliches, wie wir uns in einem Konflikt mit anderen Menschen verhalten sollen. Bevor wir diesen Vers aber lesen, lasst uns mal überlegen, wie reagieren wir auf Konflikte? Wie gehen wir mit Konflikten um überhaupt, erstmal, wenn ein Konflikt heraufzieht? Was geht in dir vor, wenn du schön vorsichtig defensiv mit deinem Auto fährst und kommt so ein Clown von rechts, von links, wie auch immer, und nimmt dir die Vorfahrt und hinten prangt ein Aufkleber drauf, wer bremst, verliert. Da schwillt die Halsader so, ne? Da denkst du, was ist das denn? Dem erstmal hinterher und dem möglichst noch irgendwie mit ein bisschen Hupen zeigen, dass er was falsch gemacht hat. Was sind das für Gefühle, wenn dein Chef dich vor der gesamten Belegschaft für einen Fehler rund macht? Ne, tausendmal hast du eine Sache richtig gemacht, einmal machst du was falsch. Und jetzt breitet er das vor allen aus. Was geht da in dir vor? Ich denke, die allermeisten Menschen empfinden so diesen unwiderstehlichen Drang, dann irgendwie zurückzuschlagen, negativ Vergeltung zu üben, Rache zu nehmen. Das ist dieser Wunsch, es dem anderen zurückzuzahlen. Und dabei nicht nur, es geht dabei nicht nur, dass man irgendwie zurückschlägt, sondern dass man irgendwie möglichst noch ein bisschen härter zurückschlägt. Das habe ich mal vor vielen Jahren mit unserer Lisa erlebt im Schwimmbad. Ein Junge rennt in der hierher, sie rennt weg. Junge spritzt sie nass, sie spritzt ihn doller nass. Junge fängt an mit den Füßen zu spritzen, sie geht hin und haut ihm einen auf den Oberarm. Und das war dann der Moment, wo ich dachte, so jetzt reicht's. Es eskaliert, es geht jetzt irgendwie hoch. Aber das ist die Tendenz von uns Menschen, nicht wahr? Das ist der Grund, warum so viele Konflikte nicht enden, sondern immer heftiger werden. Man spricht ja auch von dieser Spirale der Gewalt. Das ist der Zustand, in dem wir Menschen ohne Gott drinstecken. Ein Streit wird zu einem Konflikt. Ein Konflikt weitet sich aus zu einer Stammesfehde. Eine Stammesfehde wird zu einem Krieg und immer wird noch mehr Blut vergossen und immer mehr Menschen müssen sterben. Und an dieser Stelle ist Gott in 2. Mose 21 jetzt eingeschritten und er setzt ein Gesetz in Kraft, das genau regelte, wie man einen Angriff vergelten durfte. Es ist bekannt als das Gesetz Auge um Auge, Zahn um Zahn. Machst du das mal an? Genau, 2. Mose 21. Dieses Gesetz, das sich so aus heutiger Sicht ja eigentlich brutal anhört, dass man denkt, ach du liebe Zeit, sowas steht in der Bibel, das war im Prinzip ein allererstes Eindämmen dieser Spirale der Gewalt, die immer weiter eskalierte. Gott nahm die Blutrache aus der Hand des Einzelnen und sagte, dass Unrecht nur mit gleicher Münze heimgezahlt werden durfte. und nicht darüber hinaus. Es soll sich nicht steigern dürfen. Und nebenbei bemerkt, das wurde die Grundlage für unser Schmerzensgeldsystem, das ja bis heute auch Gültigkeit hat. Aber jetzt kommt Jesus und jetzt hören wir mal, was er sagt in Matthäus 5. Er sagt, ihr wisst, dass es heißt in 2. Mose 21, Auge um Auge, Zahn um Zahn. Ich aber sage euch, setzt euch nicht zur Wehr gegen den, der euch etwas Böses antut. Im Gegenteil, wenn dich jemand auf die rechte Backe schlägt, dann halte ihm auch die linke hin. Was die Worte Jesu hier so brisant macht, ist, dass zur Zeit Jesu das Schlagen auf die Wange die denkbar größte Beleidigung war, die man einem anderen zufügen konnte. Und die natürliche Reaktion war, zurückzuschlagen, weil man so eine Beleidigung nicht auf sich sitzen lassen wollte. Und jetzt sagt Jesus an dieser Stelle, nein, tut das nicht mehr, sondern das neue Gesetz der Vergeltung, das neue Gesetz der Dankbarkeit gegenüber Gott soll sein, dass ihr auch noch die andere Wange hinhaltet. Wisst ihr, die Zuhörer müssen in diesem Moment gedacht haben, Entschuldigung, Jesus, das ist hier hinten nicht ganz angekommen. Irgendwie habe ich da was falsch verstanden, hat einer vor mir gebrabbelt. Kannst du das bitte nochmal wiederholen? Haben wir uns verhört oder was? Das ist doch absurd, was du da erzählst. Das stellt ja alles auf den Kopf, wie wir bisher gelebt haben und was wir bisher geglaubt haben. Und wenn wir ehrlich sind, haben wir doch bis heute so unsere Schwierigkeit mit diesem Vers, nicht wahr? Was meint denn Jesus damit, wenn er so eine radikale Forderung stellt? Das ist doch wirklich radikal, was er hier fordert. Manchmal wird es einfacher, wenn man die Frage umkehrt. Deswegen lasst uns mal zunächst mal fragen, was meint Jesus nicht? Ich bin sicher, dass Jesus damit nicht meinte, dass man sich im Falle eines Angriffs nicht verteidigen dürfte. Wir können das erkennen, wenn wir Jesus selbst anschauen. In Johannes 18 lesen wir die Begebenheit, wie er vor dem Hohenpriester Kaiphas angeklagt wird und einer der Knechte des Hohenpriesters schlägt ihn ins Gesicht. Steht direkt so da. Und was tut Jesus? Er hält nicht einfach nur die andere Wange hin, sondern er weist diesen Knecht zurecht. Er sagt, wenn ich etwas Böses gesagt habe, dann beweise es. Habe ich aber die Wahrheit gesagt, weshalb schlägst du mich? Und er macht damit klar, das war ungerecht. Das war nicht rechtens, was dieser Mann hier getan hat. Der hat damit gegen das Gesetz verstoßen. Dieser Vers aus Matthäus 5 ist also nicht eine Anweisung, wie wir uns im Falle eines Angriffs zu verhalten haben, sondern, was ist es denn? Es ist vielmehr eine Illustration der Gesinnung, die uns in unserem ganzen Verhalten bestimmen soll. Denn wenn wir uns anschauen, wie Jesus sich im Weiteren während dieses Gerichtsprozesses verhalten hat, dann sehen wir Freundlichkeit und Sanftmut bei ihm. Wir sehen, dass er Beleidigungen hingenommen hat. Wir sehen, dass er selber keine Vergeltung geübt hat, dass er sich zurückgehalten hat, dass er keine Selbstjustiz in die Hand genommen hat. Und wenn wir darüber nachdenken, stellen wir fest, das ist ja insgesamt die Art von Leben, die Jesus geführt hat. So ist er. In allem, wo wir ihn anschauen. So ist Jesus mit Menschen immer umgegangen. Und wenn wir ehrlich sind, müssen wir doch zugeben, so ist er doch auch mit uns umgegangen, als wir ihm begegnet sind. Es gab doch Zeiten in unser aller Leben, da wollten wir mit Jesus überhaupt nichts zu tun haben. Da haben wir uns von ihm abgewendet. Da wollten wir nicht hören, was er zu sagen hat. Und da wäre es doch nur gerecht gewesen, wenn er, der Herr aller Herren, uns kleinen Würstchen erstmal heimgezahlt hätte. Mensch, ihr erkennt mich nicht als den König der Welt und des Universums. Aber Jesus hat sich an dieser Stelle entschieden, das nicht zu tun, nicht zurückzuschlagen, nicht uns Menschen mit einem Handschlag wegzufegen, sondern er entschied sich ganz im Gegenteil, für die Demut auf diese Welt zu kommen, am Kreuz zu sterben. Warum hat er das gemacht? Nun genau aus diesem Grund, um die Spirale der Gewalt zu durchbrechen. Um die Tür der Versöhnung wieder zu öffnen, um eine Möglichkeit zu schenken, dass Beziehungen wieder heile werden können. Sehen wir, Jesus hat nicht einfach nur so ein paar steile Behauptungen aufgestellt, so in der Bergpredigt, ne, theoretisch, das müsste mal so und so und so sein und das solltet ihr mal alle so machen, sondern er hat diese Werte wirklich gelebt. Und an Jesus können wir erkennen, die andere Wange hinzuhalten, das ist nicht einfach nur so eine passive Kapitulation, sondern es ist die göttliche Strategie, die als einzige in der Lage ist, die Spirale der Gewalt zwischen uns Menschen zu durchbrechen. Das aufzuknacken und an einer Stelle es möglich zu machen, dass wir miteinander leben können. Denk das mal in die Beziehungen hinein, in denen du stehst. Hast du Beziehungen, wo du am liebsten zurückschlagen möchtest? Mit deinem Ehepartner? Mit deinem ehemaligen Ehepartner? Mit deinem Vorgesetzten? Mit deinen Eltern? Vielleicht sogar mit deinen Kindern? Mit einem Nachbarn? Mit einem hier aus der Gemeinde? Jesus sagt an dieser Stelle, macht nicht nur Business as usual, so wie man es immer macht, so wie es uns halt in den Sinn kommt, alles wie gewohnt, sondern nehmt diese absurde, ärgerliche Alternative und lasst euch von der Dankbarkeit gegenüber Gott leiten. Denn nur sie durchbricht diese endlose Spirale der Gewalt und nur sie macht wirklich einen Unterschied. Ansonsten bleibt immer alles so, wie es ist. Und das soll bei euch anders sein. Und ich nehme es nochmal auf von unserem Wert her. Das soll bei uns anders sein. Wir wollen hier anders miteinander umgehen. Lass uns das inhalieren, was das heißt für uns. Zweiter Schritt. Da geht es um das persönliche Recht. Ist alles so ein bisschen miteinander verwandt, aber ist immer ein Vers weiter, der 40. Vers. Da sagt Jesus, wenn einer mit dir vor Gericht gehen will, um zu erreichen, dass er dein Hemd bekommt, dann lass ihm auch noch den Mantel. Hemd, Mantel, um das zu verstehen, was damit gemeint ist, müssen wir uns ein bisschen in der Modeszene des ersten Jahrhunderts auskennen. Wisst ihr, zur Zeit Jesu besaß der durchschnittliche männliche Jude mehrere Hemden, unter denen er morgens aussuchen konnte. Und diese Hemden oder auch Kleid oder Untergewand genannt, bestanden aus Wolle oder Leinen. Und über diesem Untergewand trug man dann den Mantel, in dem sich die Armen und die Hirten zum Beispiel auch nachts einwickeln konnten und auch mussten, um sich gegen die Kälte zu schützen. Und bei dem Mantel, also mehrere Hemden, okay, aber bei dem Mantel, da konnte er nicht aussuchen, trage ich heute mal braun oder blau. Sondern da gab es einen. Und den hatte er. Und den hatte er ein Leben lang. Der durchschnittliche Jude hatte nur einen einzigen Mantel, der ihm in kalten Nächten dann auch als Decke diente. Und weil der Mantel für das alltägliche Leben und Überleben so wichtig war, wurde er auch durch das Gesetz geschützt. In 2. Mose 22 steht so ein Gesetz, dass man den Mantel nicht als Pfand einbehalten darf. Selbst wenn einer sich bis über alle Ohren verschuldet hatte. Aber den Mantel, den musstest du ihm lassen. Das Gesetz sagte also, du kannst jemanden um ein Hemd bitten, wenn er zwei hat. Aber du kannst niemanden zwingen, seinen Mantel wegzugeben. So, und unter diesen Voraussetzungen bekommen die Worte Jesu hier nochmal einen ganz anderen Klang, oder? Wenn einer mit dir vor Gericht gehen will, um zu erreichen, dass er dein Hemd bekommt, dann lass ihm auch den Mantel. Ich kann mir gar nicht anders vorstellen, als dass die Leute Jesus verstört angeguckt haben und gesagt haben, wie bitte? Das ist unerhört, was du hier sagst. Das meinst du doch nicht ernst. Wenn jemand dich vor Gericht zerrt und dein Hemd haben will und dich verklagt, dann reichst du doch als allererstes mal Gegenklage ein. Dass das ja wohl unberechtigt ist. Du gibst dir doch nicht einfach geschlagen. Du kämpfst und du pochst auf dein Recht. Und eines deiner Rechte ist, sie können dir nicht deinen Mantel nehmen. Ich frage mal, kommt uns das irgendwie bekannt vor? Wir leben doch auch in einer Gesellschaft, in der man Hauptsache auf sein Recht pocht, oder? Wo ich einen Anspruch drauf habe, das setze ich auch durch. Man fühlt sich ohnehin vom Staat beschnitten, ne? Wir müssen hier in diesem Deutschland leben, oh Mann. Und da muss man noch Vorschriften einhalten. Aber meine Rechte, die kenne ich. Und da bestehe ich drauf. Und da lasse ich nicht mit mir reden, auch wenn es andere Menschen verletzt. Jesus sagt hier, wenn du mit jemandem im Clinch liegst und er verklagt dich zu Unrecht, dann ist es nicht so sehr wichtig, dass du Hauptsache zu deinem Recht kommst, sondern vielmehr, dass diese Beziehung zu dem anderen Menschen wieder in Ordnung kommt. Das hat doch eine Vorgeschichte. Das kommt doch nicht von einfach von ungefähr so, dass da plötzlich Zwist zwischen euch ist. Da musst du gucken, wo ist es denn eigentlich, wo liegt es denn eigentlich? Jesus möchte, dass wir im Streitfall zum anderen gehen und sagen, hör mal, was mich angeht. Ich möchte, dass wir diese Sache bereinigen und dass wir das klären, dass das nicht länger zwischen uns stehen muss, sondern dass wir Frieden schließen können darüber. Ich möchte nicht der Grund dafür sein, dass du bitter wirst. Ich möchte nicht der Grund dafür sein, dass du in deiner charakterlichen Entwicklung einen Abwärtstrend nimmst. Und wenn es unsere Beziehung retten kann und wenn es die Sache bereinigen kann, dann nimm auch noch meinen Mantel obendrauf. Hauptsache, unsere Beziehung kommt wieder in Ordnung. Unglaublich, nicht wahr? Schon radikal, was Jesus sagt hier. Aber er bleibt dabei, wenn eine Beziehung mit materiellen Dingen geklärt werden kann, bereinigt werden kann, erhalten werden kann, dann mach das. Dann mach das. Ist doch völlig egal, was das kostet und was das jetzt wichtig, was daran jetzt, was du weggeben musst. Wenn diese Beziehung damit gerettet werden kann, dann mach das. Dann gib diesen blöden Mantel doch weg. Denn Beziehungen zählen so viel mehr als alles Äußerliche. Menschen sind so viel wertvoller als Sachen. Und während die Leute noch den Kopf schütteln, geht Jesus weiter und sagt, und wenn jemand von dir verlangt, eine Meile mit ihm zu gehen, dann geht zwei mit ihm. Da geht es um den Bereich des Dienens. Und das war in Palästina des ersten Jahrhunderts ein besonders heißes Eisen. Palästina ist ja von den Römern besetzt gewesen und überall waren diese verhassten römischen Besatzungstruppen. Und was die Juden am meisten hassten, war ein Gesetz, nach dem ein römischer Soldat berechtigt war, einen Juden auf der Straße die Hand auf die Schulter zu legen und zu sagen, so hör mal, du trägst mir jetzt mein Marschgepäck. Und dieses Marschgepäck, das war nicht gerade leicht. 85 Pfund habe ich gelesen. Und es ging darum, dass er dieses Marschgepäck eine römische Meile dann tragen musste. Das sind 1,4 Kilometer. Dagegen konnte sich der Jude nicht wehren. Das ist so verfügt worden. Nach 1,4 Kilometern konnte er sagen, so, das war's, ne? Jetzt reicht's aber, jetzt musst du dir mal einen anderen suchen. Aber bis dahin musste er das tun. Und ihr könnt euch vorstellen, wie unbeliebt das gewesen ist, dieses Gesetz bei den Juden. Also natürlich erstmal, weil es schwer war, aber zum anderen auch diese Demütigung. Du gehst mit deinem Jungen gerade Eis essen? Ne? Kommt so ein Römer um die Ecke. Hier, hör mal, du läufst erstmal mit mir 1,4 Kilometer in die Richtung und trägst mir mein Gepäck. Die Demütigung, die dahinter stand. Und jetzt diese Forderung, noch eine Meile mitzugehen. Ich kann mir gut vorstellen, dass die Leute gesagt haben, so Jesus, jetzt ist das Maß aber voll. Du unterstützt dieses entwürdigende Gesetz unserer Feinde. Das ist so ärgerlich, wir hören dir nicht weiter zu. Wir haben keine römischen Soldaten hier. Aber wenn wir Jesu Anspruch mal in unseren modernen Kontext übersetzen, dann merken wir sehr schnell, wie herausfordernd das ist, was Jesus hier von uns verlangt. Wir müssen vielleicht mal nur so an unseren Vorgesetzten denken. Oder an den Lehrer, ne, ihr Schüler. An den Lehrer, den ihr nicht besonders mögt oder der euch da dem auch nicht besonders mag. Diese Leute haben ja die Autorität, von uns Dinge zu verlangen, die nicht gerade zu unseren Lieblingsbeschäftigungen gehören. Und wir haben als Untergebene oder als Schüler ja so einen gewissen Entscheidungsspielraum, was wir jetzt mit dieser Anweisung machen. Wir haben eine gewisse Freiheit. Diese Freiheit besteht allerdings nicht darin, dass wir sagen können, ob wir das tun wollen, was der Chef da gerade will oder nicht. Das können wir vielleicht 2-3 Mal verweigern, dann irgendwann kommt es dann doch zu Konsequenzen und die sehen dann meistens so aus, dass wir dann ja unseren Platz zu räumen haben. Aber wir haben 2 andere Optionen, zwischen denen wir wählen können. Wir können uns erstens dafür entscheiden, die Arbeit widerwillig zu tun. Zähneknirschend, missmutig. Und zwar genauso viel, wie es sein muss. Nach 1,4 ist aber Schluss. Wir haben eine andere Option. Aber lass mich erstmal drauf kommen. Das hat, wenn wir so leben, so mit dieser ersten Option, das Zähneknirschen zu machen, das hat Konsequenzen für uns. Das hat Konsequenzen für unseren Alltag. Wir werden den Alltag übel gelaunt verbringen. Nichts macht mehr Spaß. Wir sind immer auf der Hut vor den Blicken unseres Vorgesetzten, ne, dass der nicht mitkriegt, dass wir hier nur halbe Höhe machen. Die Uhr scheint stillzustehen. Es macht einfach keine Freude den ganzen Tag nicht. Und irgendwann gleite ich wie so viele Arbeitnehmer in diesen Tagtraum ab, wie ich eines Tages mit dem Lottogewinn in der Tasche, nicht wahr, dem Chef so, jetzt ist aber mal Schluss und ich hau hier in den Sack. Und ja, das ist das, wohin es führt. So, ne? Dann, man macht seine Arbeit widerwillig und denkt, wie komme ich hier nur raus? Und wir wissen, zu welchen Konsequenzen das führt. Das baut Schranken auf. Das Arbeitsklima wird vergiftet. Das Verhältnis zum Vorgesetzten wird schlechter. Wir haben noch eine zweite Möglichkeit. Auch wenn ich diese Person nicht mag, auch wenn ich keine Sympathie für sie empfinde, ich kann mich trotzdem entscheiden, meine Arbeit gut zu machen. Ich kann mich trotzdem entscheiden, Kreativität hineinzusetzen. Ich kann mich trotzdem dafür entscheiden, Einsatz zu bringen. Zu schauen, wie ist die Sache am besten zu lösen. Quasi mal so diese extra Meile dran zu hängen, nicht nur 1,4, sondern wirklich mal zu sagen, komm, ich stelle mich jetzt, der Typ ist, wie er ist, aber ich stelle mich jetzt mal dieser Aufgabe. Und ich versuche, das gut zu machen. Und wisst ihr, auch das hat Konsequenzen. Und zwar für euch, für euren Alltag. Und die Konsequenzen sind, ich nutze meine Arbeitszeit aus. Ich stecke nicht in Tagträumen fest, wie es wäre, wenn ich denn mal könnte. Ich brauche keine Angst vor prüfenden Blicken zu haben, dass der Chef irgendwie ständig hinter mir steht. Und es bewirkt noch mehr. Es bewirkt dann auch Brücken. Es bricht Fronten auf. Es bewegt was, weil der Chef oder der Lehrer das nicht erwartet. Die mürrische erste Meile, die erwartet er. Die kennt er. Er sieht den ganzen Tag nichts anderes. Als Leute, die vor ihm kuschen und die irgendwie immer gucken, so, na ja, muss ich irgendwie mal machen. Aber diese zweite Meile, die kennt er nicht. Denn es ist kein weltliches Prinzip, es ist ein göttliches Prinzip. Es ist das, was Jesus uns in die Hand gibt. Wo er sagt, das macht anders. Und dann macht ihr einen Unterschied. Und das wird Auswirkungen haben auf eure Beziehung auch am Arbeitsplatz. Ich möchte an dieser Stelle unbedingt eine Sache noch anmerken. Ich bin mir durchaus bewusst, die Arbeitswelt von heute ist komplex. Und Abläufe und Beziehungen am Arbeitsplatz sind viel komplexer, als dass ich sie hier in 5 Minuten euch mal kurz erklären könnte, wie es denn so geht. Ich kenne deine Arbeit nicht. Ich kenne deinen Kollegen, ich kenne deinen Vorgesetzten nicht und ich möchte mich nicht aufspielen als jemand, der euch am Sonntag mal so kurz erklärt, wie es denn Montag so geht. Ja, versteht mich da nicht falsch. Alles, was ich will, ist dir einfach ein göttliches Prinzip aufzeigen. Jesus gibt uns das und er sagt, probiert das mal, versucht das mal. Es wird was verändern, es wird was anders machen. Und dadurch werdet ihr erleben, dass sich die Atmosphäre bei euch in eurem Arbeitsplatz, in euren Beziehungen, in der Belegschaft verändert. Probier mal was Neues, sagt Jesus. Mach nicht mal alles so wie immer. Lass dich von dieser Dankbarkeit Gott gegenüber leiten und geh diese zweite Meile. Ich hänge das Letzte noch kurz mit dran. Der vierte Punkt, da geht es in dem letzten Vers hier um unseren Besitz. Ich glaube, das ist über alle Zeitalter immer das Gleiche gewesen. Wir Menschen wollen raffen und möglichst nichts weggeben und schauen, dass das bei uns bleibt, was wir denn nun mal schon mal haben. In Vers 42 sagt Jesus aber, gib dem, der dich bittet und weise den nicht ab, der etwas von dir ausleihen möchte. Wenn wir die Bibel lesen, wir sehen, dass Jesus nicht meint, hier, wir sollen wahllos unseren Besitz verschleudern oder irgendwie alles weggeben, sodass wir plötzlich am Hungertuch nagen. Das ist abwegig. Sondern was Jesus meint, ist, dass wir in dem Bewusstsein leben sollen, dass unser Besitz, das, was wir haben dürfen, nicht wirklich unser Besitz ist. Dass unser Besitz am Ende Gott gehört und niemand anderem. Gott hat uns Gaben und Möglichkeiten gegeben und so gesehen sind wir Verwalter dieser Dinge für eine Zeit. Wir erleben es gerade mit deinem Papa. Dein Papa ist auch Verwalter von Dingen gewesen für eine Zeit. Jetzt geht es darum, was machen wir mit diesen Dingen? Wir bekommen sie, wie gehen wir damit um? Man hat Dinge auf dieser Welt für eine Zeit. Und dann wechseln sie wieder den Besitzer, werden vererbt oder gehen kaputt oder werden entsorgt oder wie auch immer. Und weil für Gott Menschen und lebendige Seelen so viel mehr zählen als irgendwelches Material, ist es ihm so wichtig, dass unser Besitz nicht nur auf irgendwelchen Konten liegt, sondern dass unser Besitz lebendigen Seelen dient, Menschen dient, dass unser Besitz Menschen helfen soll, sie unterstützen soll, Nöte von anderen lindern soll, Seelen zu ihm führen soll, damit Menschen Jesu Liebe erleben. Wie wünschte ich doch so sehr, dass wir so ein Verhältnis zum Besitz bekommen, dass wir einen Lebensstil der Großzügigkeit entwickeln, einen Lebensstil der offenen Herzen, einen Lebensstil, der die Seelen sieht, der die Menschen sieht, das Lebendige sieht und nicht nur immer diesen toten Besitz. Und ich möchte uns herausfordern, uns hier scharf zu beobachten, wo wir in Bezug auf unseren Besitz heute stehen und was Menschen für uns für eine Bedeutung haben. Und dass wir dann gucken, in welche Richtung bewegt dich dein Herz? Wo standst du denn vor 5 Jahren? Und wo stehst du heute? Was für einen Stellenwert haben Dinge heute? Was für einen Stellenwert haben Menschen heute? Und jetzt sag nicht nur einfach, hast du schon mal gepredigt? Habe ich alles durchdacht? Und dann habe ich damals einen Dauerauftrag eingerichtet? So, und seitdem war alles klar, oder? Naja, wir haben aber auch 2019. Und das Leben ist weitergegangen. Und einer unserer Werte ist ja Entwicklung. Wir wollen ja weiterkommen. Es soll auch weitergehen in deinem Leben mit Jesus, oder nicht? Es geht doch nicht darum, dass du mal einen Haken dran gemacht hast. Ja, hat Jesus gesagt oder hat Thomas gepredigt oder wie auch immer, habe ich gemacht. Nein, es geht doch darum, wie ist deine Entwicklung? Wohin entwickelst du dich? Was ist dir heute wichtiger als noch vor 2 Jahren? Sind es Menschen oder sind es Dinge? Und weißt du, ich möchte einfach, dass wir es von dieser Seite her sehen. Geben ist Anbetung. Geben ist Gottesdienst. Geben ist Etablieren von Gottes Wertmaßstäben. Ich behalte das Zeug nicht einfach nur alles für mich, sondern es ist ein Ausdruck von Dankbarkeit, Erntedank. Es ist ein Wunsch meiner Charakterentwicklung. Ich möchte an dieser Stelle weiterkommen. Bewegt sich noch was bei uns? Entwickelt sich noch was bei uns? Wir feiern Erntedank. Vielleicht wäre es für euch als Familie mal dran zu fragen, wo können wir für andere Menschen da sein? Menschen, die vielleicht keine Familie hier am Ort haben. Sind zugezogen und vielleicht fremd sogar noch. Wissen nicht so genau, wo sich anschließen können, hängen an bestimmten Feiertagen, besonders Feiertagen, immer in der Luft. Wo können wir als Familie Menschen einladen? Wo können wir ihnen was Gutes tun? Vielleicht solltet ihr als Kleingruppe mal darüber nachdenken, wie können wir unsere Dankbarkeit für das ausdrücken, was wir hier in dieser Gruppe haben. Wir fühlen uns so wohl miteinander, so schön. Herzlichen Glückwunsch, klasse, tolle Kleingruppe. Aber bleib doch nicht nur dabei, sondern versuch doch irgendwie, das nach außen zu tragen und damit zu sagen, wir wollen auch andere daran teilhaben lassen. Wir wollen dankbar sein für das, was Gott uns als Kleingruppe schenkt, was er uns hier in dieser Gemeinde schenkt. Denn wenn wir sowas tun, dann werden Leute aufmerksam und sie werden sagen, was macht ihr denn da? Das ist so komisch, das ist absurd. Das ist irgendwie ein eigenartiges Prinzip, nach dem ihr da lebt. Habt ihr euch das selber ausgedacht? Nee, haben wir nicht. Das war Jesus. Und er hat schon damals Dinge gesagt, die so bahnbrechend neu sind und neu bleiben und uns immer wieder herausfordern, an dieser Stelle ihm zu folgen, uns zu entwickeln. Und das soll sich in unserer Gemeinschaft, in dieser Gemeinde, in unserem Miteinander widerspiegeln.